Hallo Leute, wir haben kurz vor Weihnachten die 88. Folge und damit die letzte von Bluescreen in diesem Jahr steht für euch ab sofort hier zur Verfügung. Und nachdem wir ja die letzten Male schon über Security-Testings gesprochen hatten, über Pen-Testing, über die Ermittlungsarbeit in verschiedenen Bereichen, habe ich mir gedacht, wir schließen das Jahr mit einer Folge zum Thema die Top 10 Security-Pannen und dabei wünsche ich euch heute jetzt erstmal viel Spaß.
Bluescreen, der Tech-Podcast.
Ja, und nachdem ich das natürlich gar nicht so gut alleine kann, habe ich mir natürlich wie immer jemanden zu Gast hier in unser virtuelles Studio geholt. Zusammen mit euch und mir ist der Andreas Nolte von Arvato Bertelsmann und den begrüße ich hiermit ganz herzlich. Hi Andreas.
Ja, hallo Alexander, sehr schön hier zu sein und hoffentlich was Interessantes beizutragen.
Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ich habe es ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen unser Weihnachtsgeschenk an unsere Hörerinnen und Hörer. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz cool, nochmal so ein bisschen so ein Wrap-up über das ganze Jahr oder vielleicht auch längere Zeiträume einfach mit dir zusammen mal aufzustellen. Und bevor wir das machen, würde ich aber sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und erzähl uns, wer du bist und was du so machst.
Ja, gerne. Andreas Nolte. Ich bin bei der Arvato Systems in unserer Cyber Security Unit unterwegs und beschäftige mich, wie wir so ein bisschen als Story sagen, mich damit, das Gesundheitssystem für die IT und OT unserer Kunden zu verbessern oder zu errichten. Also sprich so ein bisschen so ein holistisches Security-Thema für uns als Provider. Ne? Also entstanden ist das dadurch, dass eben unsere Geschäftsführung inzwischen auch schon wieder vor 8 Jahren festgestellt hat, dass wir da dringend auf die geänderte Bedrohungslage in der Welt einfach reagieren müssen. Und dann habe ich die Aufgabe bekommen, mich damit zu beschäftigen. Und das ist so mein Zeitvertreib. Ich rede viel über Security, versuche die richtigen Ansatzpunkte zu finden und ja, und treibe mich offensichtlich auch bei Podcastern rum.
Ja, du warst beim Nico Werner auch schon zu Gast. Nico, falls du zuhörst, schöne Grüße. Ja, ich nehme an, das ist natürlich auch eine Aufgabe bei Arvato. Das ist was Größeres. Wie viele Menschen betreut ihr denn in Summe so?
Das ist irgendwie die Frage, von was wir gerade reden. Also ich versuche das gerade mal zu sortieren. Also erstmal streng genommen, erstmal vom Namen her bin ich bei der Arvato Systems und nicht bei der Arvato. Hört sich so ein bisschen merkwürdig an, aber das hat mit den verschiedenen Brands im Konzern zu tun. Der Brand nur Arvato ist unsere Logistikschwester, ja. So, und grundsätzlich gehören wir zum Bertelsmann-Konzern und haben natürlich auch Bertelsmann-Kunden. Wir sind aber nicht sowas wie die IT-Abteilung von Bertelsmann, sondern wir sind einfach ein Provider am Markt, der eigene Rechenzentrum betreibt in Deutschland, der viel Cloud-Transformationen macht, den 3 großen Hyperscalern, auch viel SAP und ähnliches. So, und wenn man das tut, dass man eben letztendlich die IT-Systeme zur Unterstützung der Geschäftsprozesse der Kunden verantwortet, dann muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, wie kann man die denn adäquat schützen und wie kann man den Kunden dabei helfen. So, einige Kunden haben eigene Fähigkeiten oder andere Partner, das ist auch in Ordnung, aber viele Kunden brauchen dort eben einfach unterschiedliche Arten von Unterstützung und das ist eben genau mein Themenfeld oder unser Themenfeld.
Okay, klingt nach wie vor groß. Das heißt, da hast du natürlich schon wahrscheinlich mit deinen Kolleginnen und Kollegen durchaus einiges, was man da so tagtäglich auch sieht, ne?
Ja, also das hat unterschiedliche Fälle und das war ja auch so ein bisschen Anlass für dieses Thema oder auch eben die Veranstaltung mit der Q-Skills mal darüber zu berichten aus unserer Perspektive. Was kann man denn auch eigentlich falsch machen, ne? Und da gibt es doch einige Dinge, die sich immer wiederholen, ja, nämlich im Kern meistens basieren darauf, dass die Komplexität einfach nicht gewürdigt wird, die das hat. Also es ist ein bisschen auch eben eine meiner Zentralthemen. Komplexität beschäftigt uns allen, ist auch ein bisschen eine Binsenweisheit, weiß ich, ne? Aber das hat halt eine Konsequenz, ja? Also es fällt heute in der Dynamik für den normalen IT-Betrieb Unternehmen schon schwer, das alles zu bewältigen. Ne? Und mal ein ganz simpel klingendes Beispiel, up to date zu bleiben mit einem M365. Schafft kaum jemand. Da ist so eine Dynamik drin, das kriegt kaum jemand hin. Es fällt auch uns als Providern schwer, das überhaupt zu verstehen, was da alles passiert, geschweige das denn dann auch das zu implementieren. Also das heißt, die Welt ist dynamisch, es gibt immer mehr Technologien und Cloud und SaaS und was es da alles gerade gibt. So, und dazu ist es eben so, dass die Security-Anforderungen, die sind halt auch hochgradig komplex. Eben einmal aufgrund der Heterogenität der Technik und dann ist das ganze Thema ja nicht statisch. Ja. Ne? Also die Angreiferverhalten verändern sich, die Vektoren verändern sich, die Methoden verändern sich. So, und oder selbst wenn man so ein vermeintlich einfaches Thema wie Schwachstellenmanagement zum Beispiel nimmt, dann ist man ja nie fertig. Ne, sondern das ist eigentlich eher wie so eine Bestellabwicklung. Ne?
Ja,
also, ne, also man kriegt immer neue Bestellungen quasi, also neue Schwachstellen rein, stellt die ab, aber dann klingelt's und dann sind die nächsten 100 wieder da. Ja? Und ja, wo ist jetzt die zusätzliche Komplexität von so outgesourcten Umgebungen? Man hat die nächste Komplexität, sind unterschiedliche Partner. Na, also wie kriegt man das denn dann unter einen Hut? Ne? Dass man im Prinzip meinetwegen jetzt für seinen IT-Kerninfrastrukturbetrieb, da sucht man sich vielleicht einen primären Partner, wie zum Beispiel die Avatar Systems, und sagt, die betreiben mir jetzt hier mein Data Center. So, heißt das übersetzt, dass die 100% von allem betreiben? In den allermeisten Fällen nicht. Ja, weil es gibt unterschiedliche Fälle. Es gibt immer noch die Fachabteilungen, die dann selber irgendwelche PHP-Anwendungen schreiben. Ja, oder es gibt irgendwelche Spezialfirmen, die eben bestimmte Segmente bedienen, wie die PSI zum Beispiel für Leitstandsoftware oder andere. Ja, wo das gar nicht möglich ist, dass wirklich, also aus meiner Sicht realistisch möglich ist, dass wirklich ein Provider 100% der Anforderungen überhaupt abdecken kann. Das geht gar nicht. So, was ist die Folge und warum ist das relevant für Security? Man braucht dort eine Koordinationsleistung, ja, dass man überhaupt in der Lage ist, die entsprechenden, ja, Aufträge und Wege und Auftragswege zu gewährleisten. Ich nehme wieder als Beispiel Schwachstellenmanagement, weil man das daran ganz gut erklären kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mein primärer Infrastrukturdienstleister, der macht meinetwegen Schwachstellen-Scanning und ermittelt Listen von Schwachstellen, und der, nehmen wir einfach mal das PSI-Beispiel, stellt jetzt fest in einer PSI-Anwendung oder einer selbstgebauten PHP-Anwendung des Kunden werden Schwachstellen identifiziert. Ja, so, dann kann ja der Infrastrukturdienstleister, der meinetwegen ein gemanagtes Betriebssystem als Service bereitstellt, der fängt ja jetzt nicht an, den PHP-Code zu ändern, ne? Und das kann der auch gar nicht, ne? Und das will man auch nicht, oder selbst wenn man jetzt sagt, man möchte diesen Prozess adäquat managen und sagt, man möchte zum Beispiel so Remediation-Zeiträume als SLA festhalten für Emergency-Patching, ne? Und dann sagt man, also jetzt mal als Bild, was nicht funktioniert, ja, bitte mal vor, du rufst an den Kunden an und sagst, ja, wir müssen hier gerade mal dein Kraftwerksleitstandssystem booten, weil sonst können wir unseren Schwachstellen-Scanning SLA nicht einhalten. Da sieht man sofort, das funktioniert nicht. Ne?
Ja, das also, würde ich mir auch manchmal wünschen. Also wir haben das gleiche Problem, nur auf einer ganz wesentlich kleineren Spielfläche. Also wann hören wir das Update einspielen? Nie. Ja, gut, dann tschüss. Das ist genau die gleiche Szenario. Ja, es ist wirklich ein Problem, ja. Verstehe ich.
Ja, genau. Und ja, und was noch dazu kommt ist, und ich kann mir da immer eine Buchempfehlung nicht sparen, hier die Logik des Misslingens, hier strategisches Denken in komplexen Situationen von Dietrich Dörner. Wir Menschen können das einfach nicht gut. Ja, wir sind von Haus aus einfach nicht dazu gebaut, dass wir mit Komplexität gut umgehen können. Ne? Und das ist, muss man einfach als Fakt akzeptieren. Ne? Zum Glück heißt es nicht, dass man das nicht ein Stück weit lernen kann, aber was eben nicht funktioniert, ist so ein Vogel-Strauß-Ansatz, dass man sagt, das ist irgendwie doof und deswegen spiele ich nicht mit und ignoriere das irgendwie weg und verstecke mich hinter einem vermeintlichen Vertrag oder kaufe dann eine Cyberversicherung meinetwegen noch. Ne? Also, aber wenn man da das Kleingedruckte liest, dann steht da auch drin, dass natürlich der Kunde verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass erstmal die Umgebung in einem adäquaten Zustand ist, weil sonst zahlen die natürlich nicht. Die sind ja auch nicht, die müssen ja auch Geld verdienen und wollen ja nicht ihr Geld da verschenken.
Ja. Ganz klar, ganz klar. Ja, also so wie du es ja eingangs schon gesagt hattest, holistisches Betrachten des Ganzen. Und das ist das tatsächlich, was du ja dann auch tatsächlich da tust, weil es halt, weil es so komplex ist und weil so viele Parteien dann auch da eine Rolle mitspielen. Ist natürlich eine super wichtige Aufgabe, und du hast gerade eine Sache noch gesagt, die Q-Skills hast du erwähnt, da kennen wir beide uns ja auch her. Wir waren ja beide am 21.10. auf dem Q-Skills Security Summit in Nürnberg, einen Tag vor der ITSA in Nürnberg, und da hattest du ja auch eben zu diesem Thema gesprochen, und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre ja eigentlich auch ideal, in unserem Podcast da mal drüber zu reden. Ich glaube, beim Nico hattest du ein ähnliches Thema auch schon gehabt. Und das ist natürlich eine super Sache, wenn jemand eben aus dieser Perspektive auch mal auf die Dinge gucken kann und eben auch aufgrund oder vielleicht eben wegen dieser ganzen Komplexität, die in den Systemen drinsteckt, einfach auch mal aus diesem Blickwinkel da drauf schauen kann. Weil das ist was mir zum Beispiel natürlich fehlt. Wir haben halt ganz viele Kunden. Also wir verwalten aktuell 180 Tenants ungefähr mit ganz vielen Usern. Aber da bist du natürlich immer sehr fokussiert auf diesen einen Kunden und seine eigenen Probleme. Aber in so einem größeren Verbund macht es natürlich nochmal eine ganz andere Türen auf. Und wenn man sich überlegt, du hast gerade auch Microsoft gesagt, man muss, wenn man Microsoft 365 Admin ist, vielleicht noch mit ein paar Zusatzprodukten, es sind halt mehr als 17 Admin-Dashboards, die man eigentlich jeden Tag irgendwie mal im Blick haben sollte. Und das geht halt einfach nicht. Das funktioniert faktisch nicht.
Ja? Ja, also das ist ja, ich gehe nochmal in eine andere Richtung, das ist ja auch schon eins von vielen Missverständnissen, meine ich, dass man, also einige Kunden tatsächlich meinen, dadurch, dass sie ein Security-Produkt gekauft haben, dass dann ihre Arbeit zu Ende ist. Na, und das ist ja eben nicht so. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt, um im Microsoft-Stack zu bleiben, eben so ein E5 Security Add-on, wie es so schön heißt, sich dann beschafft hat mit eben einem Entra-ID Protection oder einem Defender for Endpoint, dann kann der schon tolle Alarme generieren, die auch wertreich sind. Aber wer bearbeitet die denn dann? Ne, so, und im Prinzip, ne, also qualifizierte Alarme, Achtung, da wird was verschlüsselt, auf die keiner guckt, ne, die bringen einen ja auch nicht weiter, ne, also diese operative Seite, die wird leider auch ganz häufig eben vergessen, ne, oder gerade bei, oder Basics, ne, bei M365 oder überhaupt SaaS-Anwendungen, finde ich, ist der schlimmste Fail, den man machen kann, ist, dass man ohne MFA oder ähnliches diese Services bringt. Macht trotzdem fast jeder. Und das ist dann so die Fraktion, Security machen wir später. Ne? Und dann erklärt man denen, was eben so Passwort-Spraying ist, ne? Und dass dann eben Herbst 2024 Ausrufezeichen eben meinetwegen meinen Komplexitätsregeln entspricht in meinem Active Directory, aber natürlich Hacker-Statistiken darüber haben, dass das natürlich ein bekanntes Passwort ist und die, man findet die ja wirklich in jeder, also gerade dieses Passwort findet man mit Garantie im Moment in jeder nicht trivialen Firma, ja, und ja, und so, und insofern, wenn man sich da nicht eben adäquat schützt und die eben sich nicht damit beschäftigt, was mache ich hier denn eigentlich und was bedeutet das denn, ja, dann ist man im Prinzip, lädt man den Angreifer ein, ja.
Ja, absolut. Du willst mir also damit sagen, Weihnachten 2024 ist auch kein gutes Kennwort.
Dann muss ich wahrscheinlich ändern. Nicht. Also es kommt darauf an, wenn du gerne Gäste hast in deinem, genau. Ne, also es ist ja, manche haben ja gerne Gäste, meistens sind aber dann ungebeten und man weiß auch nicht, ob die sich dann so konform verhalten. Ne?
Stimmt, ja, Weihnachtszeit ist immer so langweilig. Und was macht man? Ansonsten nur Plätzchen essen. Also kann man sich auch ein paar Gäste holen.
Ja, du beschreist nicht. Es gibt ja leider, ist das ja eine Zeit, wo tatsächlich sehr viel passiert. Richtig. Aus welchem Grund auch immer. Insofern, das wäre nicht, hoffentlich bleibt es dieses Jahr nicht dabei, dass wir nicht das erste Weihnachten, wo ein großer Incident reinhagelt, leider.
Ich hatte am 3. Oktober tatsächlich 3 Vorfälle vom BSI reingekriegt. Das ist, die wissen, wann bei uns Feiertag ist, natürlich, die Angreifer. Ganz klar.
Ja.
Heißes Thema auf jeden Fall. Ja, bringt mich aber auch dann tatsächlich zu unserer eigentlichen Kernfrage. Die Top 10 der typischen Security-Pannen im Bereich digitaler Transformation. Was hast du denn mit deinen über 30 Dienstjahren da schon so erlebt? Magst du uns mal so ein bisschen einen Schwank geben?
Ach ja, nehmen wir mal ein Thema aus, was tatsächlich neu ist, was jetzt gerade vor ein paar Wochen passiert ist. Da war Diskussion mit einem Kunden auch zur Angriffserkennung. Und er war hundertprozentig sicher, dass er Rapid7 Angriffserkennung implementiert hat. So, ja, und verstand überhaupt nicht, was wir von ihm wollten und ähnliches. Und was kam heraus? Er hat Schwachstellen-Scanning implementiert und nicht Angreifererkennung, weil er den Unterschied gar nicht erkennen konnte. Ne? Also insofern, das jetzt mal so frisch, das hatte ich so krass auch noch nicht, muss ich zugeben. Ne? Also das wäre quasi der Fail, Sorge dafür, dass du auch qualifiziert Services einkaufen kannst und überhaupt versteht, was das passiert. Ne? In allgemeinerer Form begegnet uns das natürlich schon, ne, dass also der Angreifer, sag ich schon, nein, Einkäufer, das war ein interessanter freudscher Versprecher, der Einkäufer als Angreifer, passt eigentlich sogar in dem Fall, ne, weil wir haben tatsächlich Fälle gehabt, wo dann die Einkäufer entschieden haben, dass sie genug Security ja ausgeschrieben haben, weil sie hätten ja schließlich einen Virenscanner und eine Firewall. Ja, und wir versuchen natürlich, wie viele das ja natürlich machen in der Branche, die Kunden zu beraten, eben Security auch von Anfang an mitzudenken und machen dort Angebote, ne? Aber wenn dann letztendlich in so einem klassischen Pricing-Thema dann eben auch das einfach gar nicht zum Thema wird, ne, dann implementiert man nachher was, wo man sagt, puh, hätte ich jetzt so nicht unbedingt gemacht als Kunde, ne? Oder ein anderer Fall, dass dann man mit den Security-Verantwortlichen im Projekt spricht und die sagen, wer hat denn diesen Quatsch beauftragt? Ne? So, aber gut, okay, deswegen das jetzt mal so, das sind also alles reale Beispiele, die ich da gerade erzählt habe. Ne? Das sind so. Ein weiterer Klassiker ist eigentlich so ein bisschen das, was ich auch auf der Q-Skills-Veranstaltung erzählt habe. Ich nenne das mal Vertragsbezug. Ne? So, ne, also stell dir vor, du hast so einen Rasenmäher-Roboter und hast dafür einen Wartungsvertrag gemacht, ja, und da steht drin so Wartung und von elektrischen Bauteilen und Herstellung der Funktionen, ne, für elektronische Bausteine, ne, steht da in deinem Wartungsvertrag. So, und dann geht dir dein Thermomix kaputt. Und du denkst, da sind ja auch elektronische Bausteine drin und du gehst mit deinem Thermomix zu deinem Gartenbaubetrieb. Was meinst du, wie der dich anguckt? Ne? So, also das jetzt mal als Beispiel. Ne? Aber solche Themen haben wir real leider häufig. Ne? Wieder das Thema Schwachstellenmanagement ist dort ein gutes Beispiel für, ne? Weil dann gibt es irgendwo ein generisches Statement, meinetwegen in einem 10 Jahre alten Vertrag, der Provider macht Schwachstellenmanagement. So, und dann stellt er fest, ja, ich habe hier aber irgendwelche Voice-over-IP-Telefone, ne, die irgendeine Fachabteilung oder irgendein anderer Partner da irgendwie mal ins Netzwerk gestellt hat, ne, wo es also überhaupt keinen Vertrags- oder Leistungsbezug mit dem Provider gibt. So, und trotzdem ist der Kunde der Meinung, er hat aber doch einen Vertrag, da steht doch drin, der Provider, der macht doch Schwachstellenmanagement, wo du dann sagst, ja, stimmt, aber doch nicht für irgendetwas, was du auch hast, sondern bezogen auf das, wofür du überhaupt einen Vertrag abgeschlossen hast. Also, das sind so Sachen, da wundert man sich manchmal. Aber ich habe da insofern wieder zurück zu dem Buch von Dietrich Dörner. Ich habe da inzwischen ein Verständnis für entwickelt. Diese Dinge sind einfach komplex und nicht einfach. Und insofern ist es ein Stück weit normal, dass das eben einfach so ist. Ja. Oder noch ein anderes typisches Thema. Ja, ihr seid doch ISO 27001 zertifiziert. Ihr müsst doch hier das Risikomanagement. Ne? Und dann sagst du, ja, natürlich, wir müssen unser eigenes Risikomanagement, aber doch nicht deins, Kunde. Ne? Wie sollen wir das denn auch bitte machen? Ne, wir wissen, du hast hier irgendwelche Windows-Server gekauft. Wir wissen doch nicht, welche Geschäftswerte da drauf sind. Das musst du uns beauftragen, bitteschön. Ne? So, und dann das nächste Thema, wenn wir über Angreifererkennung sind, das gibt es tatsächlich, dass die Kunden dann meinen, wenn du so ein Rechenzentrumsbetreiber bist, ne, der muss doch da sowieso Angreifererkennung irgendwie machen und für Sicherheit sorgen. Und wenn jetzt das mal überlegst, angenommen, das täte der Provider, ne, dann macht der sofort einen DSGVO-Verstoß. Na, weil du bist sofort beim Thema, du wertest IP-Adressen oder andere Daten aus, ne, dann bist du sofort in dem Thema personenbezogene Daten. So, und wenn das nicht zu einem Auftrag gehört und das als Leistung vereinbart ist, dann darfst du das als Provider gar nicht. Ne? So, trotzdem gibt es eben Kunden, die eben fest der Meinung sind, dass sie kein Problem sind, weil der Provider macht das ja. Ne? Das wäre jetzt so einige Beispiele, ja, die so wirklich häufig sind, die mir so auf die ja jetzt gerade in den Sinn kommen.
Ja, ich muss leider sagen, also auch auf unserer Flughöhe passiert genau Ähnliches. Also das führt dazu, dass wir irgendwann mal entschieden haben, dass unsere Verträge enthaltene und nicht enthaltene Leistungen einfach beinhalten, um genau das eben auch schon mal ein bisschen zu umschiffen, weil auch bei uns gibt's das, dass Kunden halt mit einem Housing oder Hosting bei uns in einem unserer Data Center sind und dann funktioniert irgendeine Fachapplikation auf dem Server nicht so richtig und dann sind wir natürlich als Data Center Betreiber erstmal schuld. Und ich sage halt, nee, also wir stellen euch halt die Infrastruktur, aber alles unterkannte Betriebssystem ist eigentlich jetzt eure Baustelle, solange wir keinen Auftrag haben, mehr dafür zu tun. Und wenn es dann wirklich in Fachsoftware geht, keine Ahnung, können wir nicht. Also das ist auch gar nicht unser Business. Dafür gibt es andere Firmen, die das wesentlich besser können. Aber ja, genau solche Diskussionen führen wir auch immer wieder, leider.
Ja, das ist ganz interessant. Also das ist auch so ein bisschen, seit ich jetzt wirklich so komplett auf 100% Security gegangen bin, ist das eine der Fragestellungen, mit denen ich mich sehr beschäftige. Warum ist das so und wo kommt das her? Ja, weil abstrahiert geht es ja letztendlich darum, Geschäftsprozesse gegenüber Cyberrisiken abzusichern. Ja, so, und wenn du jetzt so allgemein fragst, sind Firmen grundsätzlich nicht willens oder in der Lage, Risikomanagement für ihre Geschäftsprozesse zu machen? Dann würde ich sagen, nee, das würde ich so pauschal nicht unterschreiben. Ne? Wenn du da jetzt zum Beispiel ein einfaches Beispiel nimmst, dein Geschäft hängt davon ab, dass Gabelstapler LKWs beladen. Ne? So, dann kriegen Firmen das hin. Die haben einfach mehrere von den Dingern und Wartungsverträge und Ersatzteile und da fahren die Gabelstapler. So, aber sobald es irgendwie um IT geht, funktionieren diese ganzen Mechanismen sehr, sehr begrenzt. Und wie gesagt, meine einzige Erklärung, die mir da einfällt, ist wirklich dieses Komplexitätsthema oder dass es eben halt auch so eine abstrakte Welt ist. Ne? Und in Bezug auf eben, wenn du dann wirklich bei Cybersecurity weg bist, dann wird es einfach noch schwieriger. Ne? Also so ein klassisches IT-Dilemma, was ja auch jeder in der Ausbildung oder ähnliches lernt, ist ja dieses Fachabteilung kann der IT die Anforderungen nicht richtig nennen. Ne? Und dann ne, gibt es ja auch diese Bilder mit diesem Schaukelstuhl am Baum der ne, und diese Klassiker. Ja, so. Aber wenn es mal überlegt, von was ist da die Rede? Da ist die Rede davon, dass eine Fachabteilung über ihre Aufgabe redet. Ne? Und da klappt das schon nicht. So, jetzt transferiere das mal zu Security, ne? Also dieses Thema, hallo Kunde, sag mir doch bitte mal deine Anforderungen, ne? Oder am besten noch, ja, welche Use Cases möchtest du denn implementieren oder so, ne? Da guckst du in leere Augen und das verstehe ich auch. Also sprich, da muss man einfach einen anderen Ansatz wählen.
Ja, wir reden halt einfach komplett andere Sprachen. Das ist halt ein großes Problem dabei. Mein ehemaliger Arbeitgeber hat immer gesagt, wenn ich versucht habe, was in der Tiefe zu erklären, ich soll aufhören, EDV-Chinesisch zu reden. Und ne, das ist genau ja, der Punkt.
Absolut, absolut. Das also wo genau du das gerade sagst, ich mache gerade relativ viel OT-Themen, also OT-Security finde ich auch besonders relevant und das erinnert mich jetzt gerade an einen ersten Projekttag mit einem Kraftwerkskunden, wo dann ein Prozesstechniker gleich sagte, ja, also ihr müsst dran denken, wenn ihr dann einen Alarm meldet bei uns in den Leitstand, da ist dann Schlosser und der spricht nicht IT-isch und Englisch sowieso nicht. Mhm. Da dachte mir, ja, genau. So eine schöne Einleitung, also ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Aber das gehört halt mit dazu und da muss man eben Antworten finden, wo man letztendlich auch die Menschen mitnimmt und auch kompatibel wird. Ne? Ja. Und ja, vielleicht sind wir da auch in so Blasen drin. Ne? Also so auch jetzt wieder so ein Bild male ich jetzt gerade mal. Stell dir vor, eine Security-Board-Sitzung von einer Molkerei. Ja, da sitzt der Chef mit seinen drei Security-Stereotypen. So, der erste ist der Compliance-Mann. Der erzählt im Moment bestimmt irgendwas über NIS 2, ja, oder über irgendwelche Best-Practice-Controls aus ISO 27002. Dann kommt der Techie, der erzählt im Moment bestimmt was von, ich brauche unbedingt Security-Copilot oder sowas, oder auf jeden Fall irgendwas mit AI. Und der dritte, den nenne ich den Hacker-Nerd-Stereotyp, der sagt dann sowas wie, habt ihr gehört, was die Chinesen wieder für einen fancy Hack gemacht haben am Wochenende? So, und ich setze mich dann immer gerne in die Personen rein und frage mich dann, was denkt denn in diesem Moment dieser Geschäftsführer? Und in dem Beispiel kann der nur eine einzige Sache denken, was zum Teufel hat das mit meinem Joghurt zu tun?
Ja, und hoffentlich ist das Meeting bald vorbei. Das denkt er sich vielleicht dann außerdem noch.
Wahrscheinlich.
Es genau. Ist genau so, wie du es beschreibst. Und ich habe vor vielen Jahren tatsächlich auf meinem alten Security-Blog genau dazu auch mal einen Beitrag gehabt, wo ich gesagt habe, ihr müsst einfach mal anfangen, also ihr IT-Verantwortlichen und Nerds und so weiter, ein bisschen die andere Seite mal zu verstehen. Ihr erwartet immer, dass die anderen euch verstehen, was niemals funktionieren kann, weil ihr macht es rund um die Uhr und die haben vielleicht alle halbe Jahr mal Berührung damit, sondern sich einfach mal versuchen, auf eine einheitliche Ebene zu nähern, indem man vielleicht auch mal bei einer Security-Bewertung auch eine Risikoabschätzung macht und sagt, wenn wir jetzt einen Ausfall über Zeitraum XY haben, ich habe mal geguckt bei North Data oder in unserer vorherigen Bilanz im Bundeswirtschaftsanzeiger, wir haben letztes Jahr 10 Millionen Euro Jahresumsatz gehabt und wenn das System jetzt einen Tag ausfällt, bedeutet das ein bisschen mehr als 45.000 Euro Umsatzverlust. Das ist natürlich eine Blödsinnsrechnung, aber es ist zumindest eine Rechnung, die in Richtung von Leuten funktioniert, die halt in Zahlen denken, Entscheider denken. Und dann hat man ja schon mal den Schritt in die Richtung gewagt und auf einmal entsteht halt ein Dialog. Aber wenn halt, wie du sagst, dieser Dreiklang aus IT-Verrückten vor einem Geschäftsführer sitzt, die können das halt nicht verkaufen. Man muss ein bisschen versuchen, auch mal die Gegenseite zu verstehen, weil ich meine, wir haben lange, lange Jahre, sind wir belächelt worden, alle mit unserem EDV-Quatsch, den wir da machen. Ja, also ich bin seit NT-Server dabei und uns hat nie irgendwer verstanden. Das war einfach immer nur ein Kostenfaktor und die Typen, die immer in schwarz gekleidet rumlaufen und irgendwie erst um 11 das Arbeiten anfangen, weil sie die ganze Nacht Updates installiert haben. Und vielleicht muss man auch mal das in die andere Richtung machen, dass wir jetzt, wo wir tatsächlich durchaus ja eine gewisse Relevanz haben für alle Unternehmen weltweit, versuchen zu verstehen, was die Leute, die dann letzten Endes das Geld dafür auch ausgeben, eigentlich gerne hören möchten oder brauchen, um überhaupt zu greifen, was wir von denen wollen.
Ja, absolut. Also anders formuliert, man muss dort eine Gesprächsebene überhaupt finden. Ne? Und ich mache mich tatsächlich in der Bubble, also gerne auch bei CISOs, manchmal auch häufig unbeliebt, wenn ich dann sage, ihr Freunde, wenn euer Geschäftsführer nicht versteht, warum das einen Mehrwert hat, dass er Geld ausgeben soll, dann darf der euch kein Geld geben. Das ist sein Job.
Ja.
Ne, das finden viele total blöd, aber ich sehe das so, ne, wir müssen als Branche dort einfach bessere Geschichten finden oder bessere Bezüge finden und die Mehrwerte besser darstellen. So, und diese Dialoge, also wie gesagt, du wirst merken, ich habe so ein bisschen dieses Muster, dass ich mich immer mit den Menschen und den Beziehungen sehr gerne beschäftige. Da passieren ja ganz absurde Sachen. Ja, also es gibt zum Beispiel Geschichten auch aus dem OT-Umfeld, ja, wo CISOs von großen Unternehmen mit mehreren Produktionslokationen, also großen Fabriken, jahrelang ihren Vorständen und ihren Boards, also nicht Aufsichtsräten sogar, also nicht den Vorständen, sondern den Aufsichtsräten darüber berichtet haben, wie toll sie ihre Security verbessert haben. Und dann kamen so konkrete Fragen wie, ja, wie sieht es denn aus mit meinem Werk in Dallas? Ne, und dann kam raus, ja, nee, also die Werke sind ja gar nicht im Scope. Ne, so, und ne, da gibt es mehrere Geschichten, dass dann CISOs auch sofort ihren Job verlassen haben, ja, aber letztendlich ist es wieder ein Dialogthema. Ne? Also auch eben eine der Tipps, die ich da eben gebe, immer vom Geschäftsprozess auszudenken, ja, und nicht von irgendwelcher IT. Da landet man natürlich. Man landet natürlich auch bei Klassikern wie dem Active Directory oder so, solchen Themen. Das tut man natürlich, aber trotzdem der Kern der Diskussion sollte immer der Geschäftsprozess sein. Ne? Und deswegen auch jetzt wieder zusammengefasst, ne? Was darf auf gar keinen Fall passieren? Ne? Also wie kriege ich die Firma am schnellsten pleite? So, und warum ist das relevant? Weil wir reden ja auf der Angreiferseite von Kriminellen. Und das ist die Frage, die sich ja auch stellen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, Betreiber von einem Windpark, wie quäle ich den? Ja, damit er mir Geld gibt, so viel er irgendwie kann. Verschlüssel ich dessen Festplatten? Nee, ich mache kapere Windräder, ist doch klar. Ne? Also da, wo die Wertschöpfung ist. Ne? Ja. Also um jetzt so und ich glaube, das ist der einzige Weg, dass man dort basierend eben auf dieses Gespräch über die Geschäftsprozesse dann auch zu einem Verständnis kommt, ne? Dass dort eben halt auch einfach Risiken sind, die adressiert werden müssen.
Ja, es wird halt leider gerade auch in unserer Branche und unserer Bubble nach wie vor auch in Silos gedacht. Und auch das trägt oft bei den IT-Verantwortlichen zum Verständnis bei, wenn man halt auch mal erklärt, schau mal, wenn du jetzt Mist baust, dann, ja, okay, bist halt Arbeitnehmer, und Fehler passieren ist halt so. So, aber letzten Endes, je größer der Mist wird und wenn es ein Angriff ist und du auch noch ein reguliertes Unternehmen bist, du hattest gerade NIS 2 schon mal so kurz angerissen, letzten Endes ist der Geschäftsführer der Gelackmeierte. Wir reden hier über drakonische Strafen bis hin zur Amtsenthebung des Geschäftsführers. Der steht dafür gerade, was wir nicht vermitteln konnten. Ja, und das ist der Punkt.
Ja, also meine persönliche Perspektive zu NIS 2 ist, dass ich grundsätzlich das eigentlich gut finde, dass dort etwas passiert. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wieder traurig, weil das ist ein bisschen wie, man schreibt für seine Kinder irgendwie Hausregeln, dass sie bitte nicht mit den Händen auf heiße Herdplatten fassen. Na, weil im Kern, außer jetzt die Meldepflichten und so, steht da ja nichts drin, was man nicht sowieso machen sollte, ne? Ne?
Sollte. Also, ne?
Ja,
sollte.
Richtig. Ne? Aber insofern, es wird dann jetzt ja viel, ich weiß nicht, ob das so ein typisches deutsches Thema dann darüber diskutiert, bin ich denn da jetzt abgedeckt und muss ich denn da jetzt mitmachen oder finde ich jetzt nicht doch irgendwie einen Trick, wie ich da vielleicht irgendwas nicht machen muss. Anstatt zu sagen, nee, nimm das doch einfach mal als Checkliste zu gucken, wo du stehst und ob du denn für dich die Sachen adäquat gemacht hast, weil eigentlich geht's ja darum, ne? Und ja, da ist jetzt irgendwie so eine Prüforgie draus geworden irgendwo. Und eigentlich geht das insofern am Thema vorbei, ne? Weil also die Disziplinen, die dort gefordert sind, das sind ja genau die richtigen.
Ja, natürlich. Und es gäbe diese ganzen Maßnahmen nicht, wenn es keine Notwendigkeit dafür geben würde. Das muss man halt auch mal sagen. Also ich sehe es halt im Mittelstand, gerade im kleineren Mittelstand, ganz häufig, dass eben nicht mal überhaupt jemand da ist, der es bewerten kann. Also viele verlassen sich halt auf eine Handvoll Dienstleister, die sie für alles Mögliche im Einsatz haben, so wie du gerade sagtest. Ja, das wird schon der Dienstleister tun. Und dann kommst du als Auditor da rein und machst halt die Bewertung der technisch-organisatorischen Maßnahmen und stellst halt fest, hier haben wir jede Menge Lücken, da ist uralte Software im Einsatz und organisatorisch ist auch gar nichts da. Hat noch nie irgendjemand drüber nachgedacht, wie verhalten wir uns denn, wenn ein Vorfall passiert oder irgendwie eine Störung eintritt. Was haben wir denn für Maßnahmen? Ja, der Gabelstapler, der den LKW belädt, das kann man als Geschäftsführer, der die Firma gegründet hat, greifen, weil man vielleicht selber einen Staplerführerschein hat. Aber diese ganzen komplexen Zusammenhänge im IT-Bereich, dass wenn ich jetzt da hinten das Kabel rausziehe, dies und das und jene Anwendung und der Geschäftsprozess nicht mehr funktioniert, das versteht ja keiner. Und genau dafür finde ich es eigentlich auch nicht schlecht, dass NIS 2 auch die Verantwortlichen und auch die Geschäftsführer dazu nötigt, sich mehr mit dem Thema auch auseinanderzusetzen.
Ja, also ich in der Konsequenz sehe ich das ganz genauso. Trotzdem, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass das eigentlich sowieso Sinn machen würde, finde ich es eigentlich traurig, dass es notwendig ist. Aber trotzdem wird das sicherlich helfen. Ne? Wenn es denn, wie gesagt, nicht zu einer reinen Compliance- und Papiererzeugungsorgie wird. Du kannst natürlich alles durch Papier erschlagen. Ne? Und ja. Also wer sich in der Audit-Welt auskennt, ne? Das geht natürlich. Also man kann auch da ganz viel formal lösen, ja, ohne eine echte Lösung herbeizuführen, sodass das kein Auditor eine Chance hat, tatsächlich die Firma tief genug zu verstehen. Das geht, klar geht das. Ne? Und da wird auch viel Geld mit verdient, glaube ich, mit solchen Sachen. Aber sie sind eigentlich eben nicht zielführend. Ne? Sie führen nicht dazu, dass im Endeffekt das Ziel, ne, und wie gesagt, für mich Schutz von Geschäftsprozessen gegenüber Cyberrisiken, auch real erreicht wird.
Ja, ich befürchte ein bisschen, dass das so ein riesiger Papiertiger wird, wie vielleicht die DSGVO, sogar noch wesentlich größer. Und ja, wir werden es erleben. Ich bin schon mal sehr gespannt. Aber was mich ein bisschen erschüttert, muss ich sagen, ist jetzt, dass die ersten Unternehmen unterwegs sind, die behaupten, sie würden ein NIS2 geprüft Zertifikat ausstellen, wo ich sage, das könnt ihr überhaupt nicht. Das kann man nicht.
Ja, ausstellen kannst du, das ist bloß
ja,
halt
ja.
Nicht gültig, ne?
Genau. Also ausstellen, ja, aber das ist halt schon stark und da sind wir halt auch wieder dabei. Das führt leider auch so ein bisschen dazu, dass manche Dinge einfach mittlerweile auf Ablehnungshaltung bei den Entscheidern stoßen. Wir haben halt auch leider eine Menge schwarzer Schafe in dem Bereich, ne?
Das stimmt. Ja. Naja, wobei. Also die Verdaubarkeit von diesen Formalien wie eben NIS2, die sind teilweise auch schwierig, finde ich. Ne? Also vielleicht da ein Tipp, ich weiß nicht, ob du das kennst, das BSI hat ja tatsächlich mit eine DIN-Norm für ja. Prüfung von Kleinstunternehmen zu Security aufgelegt. Das ist, finde ich, wirklich eine gelungene Sache. Ne? Also zu sagen, das ist verdaubar, da sind die wesentlichen Themen auch drin, ne? Aber man muss nicht gleich sich in die volle akademische Schönheit oder in das Paragraphendeutsch irgendwo komplett einlesen und kann trotzdem schon mal wesentliche Themen tatsächlich verbessern. Also.
Ja, absolut. Es muss auch greifbar und verständlich einfach formuliert sein, weil das Ganze, es liest sich ja keiner durch. Das ist ja wie der alte Grundschutzkatalog, den liest sich ja auch kein Mensch durch. Letzten Endes, wenn du dann sagst, okay, das, was mir auch immer ganz gut gefällt dazu, ist die Zusammenfassung und Aufbereitung von OpenCritis. Wenn du sagst, okay, ich habe schon irgendeine Standardisierung, wie jetzt eine ISO 27001 zum Beispiel, dann kannst du eben über die Controls gucken und kannst sagen, so, und jetzt trifft für mich noch NIS 2 oder DORA oder TISAX oder was auch immer zu. Und dann kannst du zumindest schon mal ableiten, aha, das eine wurde im ISO Kapitel XY gelöst und passt dann zu dem Thema aus dem anderen Standard oder der anderen Norm, die ich jetzt halt auch noch zu erfüllen habe. Und damit kommt man dann auch mal so ein bisschen näher ans Ziel einfach, weil sonst müsstest du ja für jede Neustandardisierung immer wieder von Null anfangen und dich durch diese ganzen Dinge durchwühlen. Manchmal oder ganz häufig sind es ja die gleichen Sachen, die heißen halt bloß einfach anders.
Ja, absolut. Also schönes Beispiel dafür. Also ich habe auch viel Compliance gemacht früher, muss ich sagen, dass ich jetzt eher so in diese Cyber-Sache reinging. Zum Beispiel PCI DSS, Kreditkartensicherheit. Ne? So, was haben die gemacht? Die haben im Prinzip die ISO 27002 Best Practice Controls auf Kreditkartendaten angelegt. Ne? So, und dann in ISO 27002 gibt sowas, so ein Control, das heißt sowas wie teste nicht mit Produktionsdaten. Ja, und in PCI heißt das gleiche Ding, teste nicht mit Kreditkartendaten. Ne? Oder also so, also insofern das Gleiche in Grün, bloß eben halt eben nochmal wieder anders. Insofern völlig richtig, was du sagst. Ne? Und, aber nochmal im Kern, ich finde immer die Schwierigkeit so ein bisschen, die ja gemeistert werden muss. Wie komme ich von dieser komplexen Anforderungsseite ins Doing? Ne? Und häufig wird eigentlich auf der Anforderungsseite verharrt, ne? Dass man irgendwie sagt, man macht jetzt noch größere Anforderungskataloge in seinen Richtlinien oder ähnliches. So, und ich sage immer, Mensch, überleg doch, denk doch mal anders drüber nach, mach doch ein Umsetzungskonzept. Ne? Also so ein bisschen eigentlich auch jetzt hier, wenn du jetzt im Grundschutz bist, ist das ja eigentlich auch die Idee, nach einer Schutzbedarfsanalyse zu einem Sicherheitskonzept zu kommen, was ja letztendlich dann nicht mehr die Anforderungsseite beschreibt, sondern die Umsetzungsseite. Ne? Und dann kannst du natürlich immer noch gehen und sagen, du willst jetzt, was weiß ich, IEC 62443 jetzt irgendwie auch noch machen, meinetwegen, oder irgendwas anderes. Dann kannst du immer noch sagen, du hältst jetzt eben diesen neuen Katalog gegen dein Umsetzungskonzept, aber nicht gegen dein eigenes ISMS notwendigerweise. Ne? Und ja, aber das habe ich wenig gesehen, ne? Also dass dann man eigentlich eher dann in der Verwaltung von Anforderungen verblieben wird und gar nicht so sehr gesagt wird, wie komme ich denn eigentlich zu Architekturen und Umsetzungskonzepten, die dann eben konkret sagen, was denn eigentlich zu machen ist.
Ja, ich bin da mittlerweile ein bisschen pragmatischer geworden. Ich fange, wenn wir so einen Kunden in der Richtung beraten, eigentlich tatsächlich damit an, dass wir erstmal so dieses Dreieck aus Anwendungen, Geschäftsprozessen und IT-Systemen versuchen, irgendwo auf einen Nenner zu bekommen und dann auch die verschiedenen Fachabteilungen und Entscheider auch mal mit einbeziehen und sagen, okay, die IT sagt, das System hier darf maximal 4 Stunden ausfallen. Das betrifft jetzt auch deine Applikation. Bist du denn okay damit, wenn die Anwendung 4 Stunden lang nicht zur Verfügung steht? Und was bedeutet das dann am Ende, ganz nach oben gesprochen, auf C-Level für den Geschäftsprozess? Was für ein Schaden entsteht dadurch? Und durch so eine Gap-Analyse kommt man halt dann auch relativ schnell dazu, dass alle so ein bisschen auch das greifen können, was du da eigentlich gerade vorhast, um dann am Ende einen Konsens über das ganze Unternehmen hinweg zu bekommen, dass man sagt, okay, 4 Stunden ist zu lang. Auf IT-Seite, um vielleicht aus 4 Stunden 2 Stunden zu machen, sagt man dann, okay, vielleicht brauche ich hier noch irgendeinen SLA, einen Vertrag oder ein Ersatzgerät im Regal und dann kommen wir da schon ran. Also du wirst sowieso nicht alles bis zu Ende durchdenken können, weil sonst kommst du niemals ins Doing. Aber du brauchst zumindest eine grobe Marschrichtung und du brauchst ein Verständnis in den Köpfen der Leute, die dafür nachher auch beteiligt sein werden, damit alle grundsätzlich mal vom Gleichen sprechen.
Absolut. Inklusive dann eben halt auch so der Worst-Case-Diskussion. Ne?
Genau.
Na, also was bleibt quasi über, wenn ich dann doch einen Großteil von meinen Systemen oder Ähnlichem verliere? Ne? Gibt es irgendwo noch gesicherte Backups oder Ähnliches oder auch Prozeduren oder Verfahren oder Partner oder Verträge oder was auch immer, die mir dabei helfen, dass ich meinetwegen in einem Monat wieder produzieren kann? Ne? Oder mache ich den Laden gleich zu? Ne? Ich meine, gibt es ja genug Beispiele, denen das genau so passiert ist. Oder die dann eben halt die finanziellen Reserven für die Überbrückung dieser Wochen oder Monate eben einfach nicht hatten.
Ja, und viele verstehen auch nicht, was alles passieren kann. Das gehört dann auch dazu, dass man, wie du richtig gerade sagst, einfach mal drüber spricht. Also was neben Brand und Diebstahl und Einbruch kann denn sonst noch so passieren an Themen? Und dass man dann auch das einmal zumindest durchdenkt und sagt, okay, dann haben wir hier ein Notfalldokumentenset in Papierform. Da steht dann drin, wenn dieser Fall eintritt, dann informiere ich definitiv diese Personen, die anderen Personen vielleicht, je nachdem. Ich habe überall eine Rufnummer, auch vielleicht eine Handynummer und eine Versicherungspolicennummer mit in dem Dokument drin stehen. Und dann habe ich zumindest schon mal was an der Hand. Möglicherweise habe ich auch schon mal einen Entwurf einer Pressemeldung, falls die denn nötig wäre, irgendwo parat, damit ich eben nicht dann im Vorfall die Situation vorfinde, was mir auch schon ein paar Mal passiert ist, dass dann mein IT-Ansprechpartner von der Geschäftsleitung ins Marketing zitiert wird, weil jetzt müssen sie 2 Stunden über die Pressemitteilung diskutieren. Ja, nee, ich brauche den hier, der muss mir hier helfen. Wir haben einen Vorfall, der kann jetzt keine Pressemitteilungen formulieren. Ja, und das hilft halt alles. Und da braucht man auch jetzt keine Masterarbeit draus machen, sondern das sind Dinge, die in einem adäquaten Zeitraum realisierbar sind. Und dann kann man sie noch ausprobieren. Und das ist schon 1000% mehr als das, was aber der normale deutsche Mittelstand hat.
Ja, also ich glaube, was da helfen kann, sind wirklich diese Tabletop-Übungen, ne? Also wo man dann eben möglichst eben mit genau diesen Geschäftsführern und Marketing-Menschen oder Kommunikationsmenschen, also die gerade den ganzen Nicht-Technikern, tatsächlich so einen Fall mal durchsimuliert. Und ich glaube, das hat ganz gute erste Effekte. Also das löst natürlich nicht das gesamte Problem, aber nochmal wieder zurück, mein Problem-Statement ist ja quasi, dass die Kommunikation häufig einfach dysfunktional ist, ne? Ich glaube, das ist eine gute Maßnahme, die dabei helfen kann, überhaupt den Dialog an den Start zu bringen.
Ja, und das ist tatsächlich auch eigentlich schon so ein bisschen eine Antwort auf mögliche Fragen, die man einfach jetzt rund um das Thema so stellen könnte. Also im Grunde genommen, wir müssen einfach versuchen, mehr miteinander zu reden und die Leute halt auch mitspielen zu lassen. Silo-Denke funktioniert in dem Segment nicht.
Ja. Absolut. Ne? Aber deswegen, wo du das nochmal sagst, ne? Diese Unternehmenssilos, ne? Und dann aber noch wieder gespiegelt über mehrere Provider, die dann eben durch einen anderen Grund, also die sind dann eben keine Abteilungssilos, sondern sie sind dann vielleicht Vertragssilos, könnte man die das nennen oder so, ne? Führen aber letztendlich in allen Fällen eben dazu, dass es kein holistisches Bild gibt oder dass eben ja einfach Erwartungshaltungen da sind, die einfach überhaupt nicht passen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein SAP-Berater sagt, ja, nee, also hier die Netzwerker, die machen doch das mit der Security, ne? Mhm, klar. Also auch das ist auch so ein schönes Thema, da habe ich mich ja ganz exzellent mit auch gestritten mit ein paar CISOs oder auch ein paar Kunden. Da ging es um das Thema Firewall-Regelmanagement. Ne? Wo man auch der Meinung war, dass natürlich die Netzwerkabteilung und der Firewall-Manager, dass der natürlich jede Regel versteht und weiß, wozu die gut ist. Ne? Und dann die Argumentation zu sagen, Freunde, wie stellt ihr euch das denn bitte vor? Das ist doch kein Supermann. Woher soll der denn bitte raten? Der sieht IP-Adressen, sage ich jetzt mal. Der weiß doch nicht, was dahinter steht und ob das sinnvoll ist oder ob das sicher ist. Der kann dir sagen, ob ein Protokoll potenziell sicher ist oder auch nicht, ne? Aber mehr auch nicht. Ne? Oh, da hab ich einen richtigen Shitstorm ausgelegt, weil da war man tatsächlich der Meinung, nee, also das müsste der Firewaller schon machen. Mhm. Aber das ist halt Quatsch, ne? Da muss man einfach mal reingehen in diese Diskussionen, glaube ich. Und die führen. Es hilft nichts.
Ja, absolut. Aber neben dem Dialog und dem Konsens, was gibt's denn sonst noch so für Möglichkeiten? Wenn man jetzt sagt, man steckt mitten in so einer Digitaltransformation drin, wie kann man es besser machen?
Ja gut, also erstmal, um mal den Begriff mal zu schärfen, weil was meine ich damit? Ne? Also digitale Transformation oder Digitalisierung sind ja leider unscharf verwendete Begriffe. Ne? Deswegen verwende ich jetzt tatsächlich gerade mal eine unscharfe Interpretation und meine damit so Cloud-Migration oder ähnliches. Ne? Mhm. So, ne? Also aus meiner Sicht eigentlich nicht die richtige Verwendung des Begriffs, aber trotzdem ist die ja eigentlich eine übliche Verwendung dieses Begriffes im Markt. So, und dort ganz klar, bitte Security by Design und Security by Default. Ja, und eben, wir hatten eben so ein einfaches Beispiel vorhin mit der SaaS-Anwendung ohne MFA. Bitte einfach nicht machen, ne? Und eben auch nicht die Perimetermodelle, die man jetzt on-premise gefahren hat, 1:1 in die Cloud kopieren. Bitte auch nicht machen, ja. Weil es sich auch nicht rechnet, nur so mal nebenbei. Aber ist auch egal. Bleiben wir bei Security. Ich sehe Chancen tatsächlich in der Cloud aufgrund der Natur von Clouds, einige Probleme tatsächlich besser in den Griff zu kriegen, als man das on-premises hinkriegt. Und das liegt einfach daran, dass ja alles Software ist. Ja, so, warum ist das interessant? Ne? Also man kann eben mit so einem Infrastructure-as-Code-Ansatz zum Beispiel einfach sicherstellen, dass bestimmte Features eingeschaltet bleiben in Bezug auf Security. Ne? Und dass sie, wenn man die auch so als Templates zum Beispiel für bestimmte Umgebungstypen verwendet, dass die auch einfach immer da sind. Ne? Und dass sie auch nicht so einen Configuration-Drift haben und dann irgendwie 3 Wochen später wieder nicht da sind, weil irgendwer irgendwo geklickt hat. Ne? Also insofern diese Features der Cloud, die sind definitiv eine Chance. ja, Dinge sicherer betreiben zu können oder auch die Integrierbarkeit, ne? Also die großen Hyperscaler, die haben alle diverse Security-Funktionen, aber das ist übrigens einer der nächsten klassischen Fails, den habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht so explizit drauf hingewiesen, in diesem Cloud-Referenz-Verantwortungsbild, ne? Dass eben Kunden gerade bei Cloud eben noch viel stärker der Meinung sind, der Cloud-Provider sorgt doch für Security. Und das macht er natürlich auch für den Teil, den er überhaupt verantwortet. Ansonsten macht er Angebote. Ne? Aber wenn ich die nicht nutze, ne? Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel in Azure die verschiedenen Defender einfach nicht einschalte oder auch dort dann eben meine Network Security Groups Firewall-Regeln letztendlich so weit offen mache, dass sie eben unsicher sind und dann die Hilfestellungen, die ja auch die großen Clouds alle bieten, ne? Also wie eben in dem Fall der Azure Security Advisor und Secure Core, die mir ja sogar darauf hinweisen, wo Sachen unsicher sind. Ne? Das, all diese Dinge gibt es ja on-premises nicht. Aber dann wieder führt das ja jetzt wieder zurück zu diesem Provider-Thema. Das sind ja auch letztendlich wieder Leistungsbestandteile. So, und die werden dann gemacht, wenn sie vereinbart sind. Ne? Und mit irgendwie macht der Provider Security, das reicht eben nicht. Ne? Man muss da expliziter reden, weil auch da ist, ich meine, das wirst du sicherlich genauso sehen. Also man hilft ja gerne Kunden, aber letztendlich ist man ja trotzdem ein Wirtschaftsunternehmen, ne? Und nicht irgendwie altruistisch unterwegs. Man muss ja, ja. Auch, ne? Also das ist eben so, Dinge kosten Geld, ne? Und auch sinnvolle Security-Dinge, ja, führen dazu, dass Menschen Dinge tun müssen und die möchten halt auch gerne Gehalt bekommen. Und deswegen ist da, ja, führt da kein Weg dann rum zu eben explizite, was ich erinnerst dich vielleicht noch an die Zusammenfassung in dem Vortrag da in Nürnberg, ne? Also bitte ganz explizite Leistungsvereinbarungen machen, ne? Und nicht mit Erwartungen arbeiten. Das funktioniert nicht.
Ja, absolut. Und auch vor allem die Leute mal auf eine Schulung schicken. Das ist dann das Nächste, ja. Ich übergebe oft Systeme und sag noch dazu, bitte, macht noch eine Schulung oder bitte begleitet das, was wir dort tun. Dann dauert es zwar vielleicht ein paar Stunden länger, wenn ich jeden Klick erkläre, aber das Verständnis ist dann einfach ein bisschen größer. Und wie du gerade richtig sagst, ich werde ja teilweise wirklich mit großen roten Lettern und blinkenden Dingen darauf hingewiesen, Achtung, du hast das nicht eingeschaltet, kümmere dich darum. Jetzt erst die Umstellung am 15.10., wo Microsoft dann auch für diese Break-Glass-User das MFA forciert hat. Ganz viele Kunden, ja, jetzt können wir den nicht mehr benutzen. Ja, habt ihr das denn eingeschaltet? Nee, wieso? Ja, weil es da steht seit einem halben Jahr. Deswegen.
Das ja, war einzuschalten. Genau. Ja, also. Ja, aber dann bist du wieder bei Komplexität oder du sagst es vorhin, diese 47 Dashboards, die man da jeden Tag angucken müsste, das funktioniert ja so wieder auch nicht, ne? Aber dann wieder auch da, auch diese ganzen Sachen sind letztendlich als Daten ja verfügbar, ne? Da kann man auch anders mitarbeiten, da muss man nicht zwingend irgendwie auf Dashboards gucken, ne? Ja. So, aber das ist halt auch nichts, was man sich an so einem Nachmittag dann mal beibringt, ne? Sondern ja, das muss eben entsprechend besprochen sein, ne? Und dann eben, wie gesagt, wieder in diesem Provider-Umfeld. Man kann auch da Features ja nicht einfach ein- und ausschalten, ne? Also sowohl, wenn man die funktionalen Aspekte nicht kriegt oder man kann ja auch nicht einfach die Consumption mal hochdrehen, die der Kunde dann bei seinem Hyperscaler bezahlen muss oder ähnliches. Das geht ja so nicht. Also ein Provider kann sich ja nicht selber beauftragen, ne? Ja. Also, wäre vielleicht mal eine Idee, aber nein.
Bring mich bitte nicht auf solche Ideen. Ja, naja, aber wie stehst du dann dazu, wenn man jetzt gerade sagt, um in diesem unscharfen digitale Transformation-Begriff zu bleiben, wir führen jetzt was ein, wir migrieren irgendwohin und man merkt, das funktioniert irgendwie nicht. Hält man dann trotzdem an der Investition fest und versucht auf Teufel komm raus, das weiterhin zu fahren? Oder ist es aus deiner Sicht ein legitimer Ansatz zu sagen, ja, okay, dieses Toolkit oder diese Software, dieser Stack funktioniert nicht für den Anwendungszweck, dann müssen wir halt was anderes probieren. Was überwiegt?
Also, ich könnte natürlich jetzt die Standardberaterantwort, das kommt drauf anziehen, ne? Aber die kennst du wahrscheinlich schon, ja. die lassen wir gerade mal weg. Nein. Also trotzdem wird es jetzt mal anders formuliert, gibt es da keine allgemeine Antwort zu. Ne? Mhm. Also wichtig ist, glaube ich, dass man sicher genug ist, dass man weiß, was man überhaupt will. Was will ich denn überhaupt erreichen mit meiner digitalen Transformation? Und die große reine Euphorie, dass man jetzt mit jedem Thema in die Public Cloud muss, die ist, glaube ich, gewesen. Ne? Also das, also an vielen Stellen hat man eben festgestellt, dass das ja auch gar nicht wirtschaftlich ist für alle Use Cases. Ne? Insofern kann ich da einfach nur raten, einfach nochmal immer sicher zu sein, dass man nochmal abgleicht, an welcher Stelle hat man jetzt ein Thema. Ne? Also hat man jetzt tatsächlich einen falschen Business Case gemacht, weil man irgendwelche relevanten Kosten irgendwo vergessen hat? Oder redet man jetzt hier über irgendeine Technicality, wie es so schön heißt, ja, also irgendwas Technisches, was man eben einfach durch die Aktivierung von einem Feature oder Ähnlichem eben reaktivieren kann. Ne? Also, aber ja, aber insgesamt so mitten im Sprung so ein Rückweg, das ist ja die erste Frage, habe ich den denn überhaupt, ne?
Ja, kommt drauf an, wo wir hingesprungen sind zuerst, ne? Ganz klar.
Ja, genau.
Also, aber ja, dennoch passiert sowas halt. Also ich habe ganz häufig dann auch Umgebungen, die wir dann übernehmen in der Betreuung, wo du halt dann auch sagst, wie du vorhin auch so schön sagtest, wer hat den Quatsch denn verkauft? Ne? Oder warum habt ihr das? Wir haben teilweise Situationen, da gibt's Kleinstunternehmen, da läuft das größte Cisco Meraki Setup, was du dir nur vorstellen kannst, und dann sollen wir die Betreuung übernehmen. Sag ich, Alter, ihr habt hier Enterprise Technologie. Wer seid ihr? Mercedes, Audi? Warum habt ihr sowas?
Ja.
Ja, das hat uns halt irgendwann mal jemand verkauft und keiner weiß, wie es zu bedienen geht, und wenn es kaputt ist, dann haben wir ein Problem.
Ja, das ist ja auch so eine böse Wahrheit aus meiner Sicht. Wenn man ehrlich ist, man kriegt ja im Zweifelsfall so ziemlich alles verkauft, ne?
Ja.
So, ne, so, ob das dann irgendwen glücklich macht, das ist eine ganz andere Fragestellung, so oft, so über Zeit. Ja, aber letztendlich führt das wieder zu dem Muster zurück, ne? Also bin ich überhaupt in der Lage, die adäquaten Dialoge zu reden und oder auch überhaupt die richtigen Ziele zu formulieren, ne? Also ich erinnere mich nochmal, oh, wann war denn das? Das muss so vor so 10 Jahren gewesen sein, nicht ganz. Da gab es ja überall so Future Workplace-Projekte und sowas, ne, wo man jetzt unbedingt Windows 10 brauchte oder so. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht war es auch 1-2 Jahre später. So, und ich habe dann immer so ketzische Fragen gestellt, wie, woran merkt denn der Nutzer, dass er jetzt glücklicher ist mit seinem Windows 10? Ne? Und dann kamen immer so Techie-Antworten, ne? Wie, das hat hier Feature XYZ oder so, ne? Aber ja, ne, wie merkt das denn jetzt die Sekretärin zum Beispiel, ne? Dass das jetzt einfach toller ist als vorher, ne? So, und selbst bei solchen einfachen Sachen wird aus meiner Sicht eben viel zu häufig in Technologie gedacht und nicht in Geschäftsmehrwert, ne? Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst. So, und bei Security ist das eben ganz genauso, ne? Also da verzichte ich jetzt gerade mal auf Produktnamen. Ich will jetzt auch kein Bashing machen, aber ich habe teilweise jetzt Lösungen gesehen, die habe ich mir erklären lassen, wo die Kunden auch große Geldsummen investiert haben, wo ich sage, ja, und was macht ihr jetzt damit, dass das hier irgendwie so bunt blinkt? Wozu ist das jetzt gut? Macht da irgendwie einer was mit? Ne? Oder, ne, und ja, aber sie waren irgendwie der Meinung, das ist irgendwie eine gute Sache und das hilft ihnen irgendwie bei ihrer Security, aber so richtig benennen, wozu das gut war, also in dem Fall, wie gesagt, gab es auch einfach keinen Mehrwert, ne?
Mhm. Ja, oft ist halt der Willhaben-Faktor auch vielleicht da, weil es halt cool und fancy ist und irgendjemand es halt gut pitchen konnte, ne?
Ja, ach, jetzt, wo wir bei Geschichten sind, ich kenne ja, geht dir wahrscheinlich genauso, man sammelt ja Geschichten, ne? Also ich habe zum Beispiel so eine meiner Ansprachen bei Kunden ist halt, dass sie, also gerade wenn sie so klassisch unterwegs sind, dass ich sage, ich stelle mal die These auf, ihr habt Investitionen in Security-Tooling getätigt, mit denen ihr nichts macht. Ne? So. Und da hat tatsächlich ein IT-Leiter eines Kunden gesagt, ja, das habe ich auch festgestellt und deswegen haben wir unsere NIDS wieder abgebaut. Ne? So, wo ich dachte, okay, gut, das ist natürlich aus Kosten-Nutzen-Sicht, also ich meine, wenn du damit eh nichts machst, hat es genauso viel Sinn, aber eine Lösung wäre vielleicht auch gewesen, das sinnvoll einzusetzen. Ne? Also,
ja.
Oder auch Befindlichkeiten, ein anderer Kundendialog. Ich mache immer gerne den Pitch für Schwachstellenmanagement als erstes. Ich sage, also Kunde, wenn du sonst nichts machst, dann mach wenigstens Schwachstellenmanagement und reduziere so ein bisschen deine Angriffsfläche. Und da sagt der IT-Leiter vom Kunden, ja, da müssen wir aber ganz sensibel mit umgehen. Wenn wir jetzt hier auf einmal wissen, was wir hier so für Schwachstellen haben, ne, weil es darf ja nicht rauskommen, dass ich meinen Job nicht mache und erwarte einen scheiß Dienstleister ist. Ne? So, wo ich auch dachte, puh, ne, also wo will ich gerade hin? Ne? Also da spielen dann auf einmal so Unternehmenskulturthemen eine Rolle. Ne? Ne, dass da Leute Angst um ihre Jobs haben, weil das könnte ja irgendwie rauskommen, dass sie irgendwie etwas nicht gemacht haben. Ne? Also das, da, ja. Aber das Muster bleibt das Gleiche. Die Schwierigkeiten sind immer rund um Dialoge und Menschen und miteinander reden, meiner Meinung
nach. Ja, ja. Ich mache das bei Auditierungen auch, wenn ich dann merke, dass da Befindlichkeiten existieren, dass unter Umständen nachher jemandem was auf die Füße fällt, indem ich halt einfach dann auch sage, guck mal, alles, was ich jetzt als unabhängiger Auditor in eurer Umgebung finde, egal ob das organisatorische Schwächen sind oder auch technische Probleme, es ist dann am Ende ein Bericht, den du von mir kriegst, der ist unterschrieben und digital signiert und alles und so weiter und den geben wir ganz oben ab. Und damit ist alles kommuniziert, was bei euch halt im Argen lag. Und damit seid ihr auch erst mal freigesprochen, weil es gibt ja mit Sicherheit Probleme, da redet ihr schon jahrelang drauf hin und sagt, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Und es will keiner hören. Vielleicht gibt es auch nicht schriftlich. Ihr seid dann bloß nachher die Gelackmeierten, wenn es dann irgendwann knallt und ihr müsst es dann halt reparieren in eurer Wochenendzeit oder nachts oder am Feiertag. Und betrachtet es doch einfach mal so. Das ist für euch der, du kommst aus dem Gefängnis Freiweg. Wir schreiben alles zusammen.
Genau. Und ansonsten ist es eben die, welche Hexe muss verbrannt werden, Fragestellung. Ja, ne? Das ist ja so ein IT-Leiter auch schnell dann mal der, auf den geschossen wird. Das ist schon auch richtig.
Ja, und wie du gerade richtig schon gesagt hast, die Leute haben so ein bisschen Angst, dass irgendwie auftaucht, dass sie ihren Job nicht richtig gemacht haben. Das ist ja gar nicht das Ziel. Am Ende wollen wir doch alle das Gleiche, dass halt das Unternehmen Resilienz entwickelt gegen Angriffe und gegen solche Dinge. Und da hilft's halt einfach, wenn jemand unabhängig ist, dann jemand kommt, so der Prophet im eigenen Land wird halt selten gehört. Das ist halt leider so.
Das ist so. Und teilweise brauchen die auch dann Hilfe bei der Erklärung. Also ja. Auch jetzt wieder ein anderer Kunde von uns, der hat so eine klassische Sicherheitsperimeterarchitektur bei sich im Unternehmen gebaut gehabt. Das ist jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her. Und der hat das wirklich genauso gemacht, wie man eben so ein paar Jahre vorher einfach wieder, wie die Best Practices waren. Der hat das alles ganz genauso gemacht, wie es das Lehrbuch, das eben einfach ein paar Jahre vorher vorgeschrieben hat oder einem empfohlen hat. So, und jetzt steht er da und auf einmal ist da hier dieser Nolte und erzählt jetzt auf einmal was ganz anderes. Ne? Dann sagt er auch, ja, Moment. Wieso denn? Ich habe doch hier diese ganzen Maßnahmen habe ich doch gemacht. Was ist denn jetzt irgendwie anders? So, und da muss man halt erklären, dass die Welt sich einfach gedreht hat. Ne? Also, ja. Also das darf man ja nicht vergessen. Also Fähigkeiten, die man heute as a Service irgendwie im Darknet oder ähnliches erwerben kann als Krimineller, die haben eben vor ein paar Jahren nur staatliche Akteure gehabt. So, und deswegen ist die Bedrohungslage einfach eine ganz andere. Ne? Und das hilft dann, glaube ich, auch dem einen oder anderen, wenn man das erklärt und sagt, du hast jetzt in der Vergangenheit nichts falsch gemacht, sondern du hast es genauso gemacht, wie man es gemacht hat. Die Welt hat sich einfach verändert. Ne? Und deswegen können wir dir nur empfehlen, darauf zu reagieren und jetzt auf diese geänderte Bedrohungslage einfach zu reagieren.
Ja, ganz klar. Was natürlich jetzt noch eine neue, ganz große Rolle spielt, so spätestens in den letzten 2 Jahren, ist natürlich das Thema KI. Einmal natürlich aus Sicht der Angreifer, da haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal drüber geredet. Es macht halt Angriffe grundsätzlich einfacher. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt deswegen sofort alles komplett kaputt geht, aber es wird halt leichter, Angriffe vorzubereiten, gerade im Social Engineering-Bereich, im OSINT-Bereich und so weiter. Aber natürlich stecken da auch eine Menge Chancen dahinter. Wie stehst du denn dazu, zu dem Thema, wenn man jetzt gerade in Richtung Wettbewerbsvorteile zum Beispiel auch mal guckt? Merkt ihr das schon?
Ja, also das ist natürlich ein großes Thema bei uns und letztendlich hilft dort auch wieder eine Versachlichung der Themen. Ne? Also es gibt sowohl völlig unbegründete Ängste wie völlig unbegründete Euphorie. Ne? So, und also ich weiß nicht, gut, ob du dem so zustimmst, ne? Aber wir sehen da beides. Aber wir sehen natürlich schon die Potenziale, ne? Wenn man eben jetzt bleiben wir wieder im 360-Umfeld, wenn man da von den Co-Piloten zum Beispiel redet, dann kann man da schon sehr sinnvolle Dinge mitmachen, auch für Security übrigens auch, der Security-Co-Pilot, so. Aber jetzt wieder umgedreht, heißt das, dass ich den mal eben einfach einschalten kann, gefahrlos? Nee, bitte nicht machen. Ja, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Lernkurve zum Thema Data Governance und ich verstehe meine Daten nicht und was habe ich denn überhaupt und was ist denn schützenswert oder ähnliches, wenn ich das nicht bis zu einem gewissen Grad verstanden habe, ne, dann sollte man das lieber nicht tun, ja, sondern dann lieber, aber letztendlich ist das wieder dieses Muster in die Komplexität reingehen, das zuzulassen, ne, und eben nicht die einfach zu negieren. So, und dann sind da definitiv auch Chancen drin, ne, in verschiedenen Use Cases. Ne, aber ja. Die Bedrohungsseite, die macht mir tatsächlich Sorgen. Das muss ich schon sagen. Ne? Und zwar eigentlich fast noch mehr im Privaten oder als Bürger, ne? In Bezug auf eben manipulierte Meinungen und so weiter, als jetzt im beruflichen Kontext. Einfach weil Menschen mit diesen Themen einfach überfordert sind.
Ja, absolut. Also wir haben dazu auch bei uns auf dem YouTube-Kanal Ende Oktober ein Video veröffentlicht, wo ich auch nochmal auf das ganze große Spielfeld Deepfakes eingehe. Wir hatten mit Hornet Security 2023 schon mal im Rahmen von einem Webinar mich selbst gedeepfaked, um mal zu zeigen, was ging damals. Das war ein Riesenaufbau mit Nvidia-Grafikkarten und allem Pipapo. Und jetzt ein Jahr später funktioniert das halt einfach aus der Cloud mit einem 15-Sekunden-Video. Trainierst du halt ein Modell so an, dass halt eine Nachricht dabei rüberkommt, wenn du da nicht genau hinguckst und vielleicht auch eine entsprechende Stresssituation vorher schon aufgebaut wird in Textform, dann merkst du es halt nicht sofort. Und das ist definitiv ein sehr heißes Eisen. Und da werden wir, glaube ich, noch ganz viele schlimme Dinge einfach erleben in dem Bereich. Also wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal auf unserem YouTube-Kanal schauen. Da gibt es seit, ich glaube, 30. oder 31.10. das Video. Und da kläre ich einfach auch nochmal darüber auf. Und vor allem ganz wichtig im Privaten, ich habe es 1000-mal schon gesagt, bitte definiert Schlüsselwörter, Codephrasen, Dinge, die niemand anders wissen kann, damit ihr im Zweifelsfall, wenn ihr skeptisch werdet, nachfragen könnt. Und ich weiß, es tut dann bestimmt weh in der Situation. Leg auf, beende das Gespräch, hör auf, geh zur Polizei. Es geht einfach nicht. Diese psychologischen Aspekte, die da in solchen Angriffen drin stecken, die sind so derart perfide und die Technik gibt's halt leider einfach her. Und von dem her, bitte darauf vorbereiten, weil das wird definitiv kommen, die nächsten Jahre.
Ja. Nein, dem kann ich mich nur anschließen. Ne? Also ja, dann wieder Lifelong Learning ist halt auch eine gute Sache. Ne? Aber realistisch wird es leider wahrscheinlich nicht vollständig gelingen, ne? Dass da wirklich alles vermieden werden kann, gerade jetzt, wenn man so im privaten, öffentlichen Umfeld ist.
Ja, absolut nicht. Nee. Also von dem her. Was denkst du denn, was kommt denn da sonst noch so auf uns zu?
Du meinst von der Angreiferseite?
Ja,
oder?
Ja, ganz klar.
Ja, also wenn du dir, also ich mache immer gerne so Langzeitbetrachtungen, ne? Also und jetzt auch in Bezug auf das, was ich vorhin so sagte, also wie hat sich denn die Angreiferseite, was die Fähigkeiten entwickelt, ne? Also von Fähigkeiten, die State-Sponsored-Menschen vor ein paar Jahren nur hatten, sind heute eben allgemein verfügbar. Das wird sich weiterentwickeln, stärker in Richtung Business-Applikationen und auch OT. Na, da gibt es auch schon Untersuchungen von irgendwie, wer interessiert, vom SANS ICS Year in Review kann ich sehr empfehlen, hier mit Rob Lee. Ja, also die Dragos hat da irgendwie Statistiken zugemacht, na, dass sie sehen, also die Angriffe auf OT-Welten gehen definitiv hoch. Sie sind bloß noch vergleichsweise wenig erfolgreich. Na, da schützt die Heterogenität dieser Umgebung, die gerade noch so ein bisschen. Aber wenn man das auf der Langzeit sieht, dann wird das nicht so bleiben. Ne? Und ich befürchte, dass wir in dem Umfeld einfach mehr Schäden sehen werden in den nächsten Jahren.
Ja, das ist wohl definitiv zu befürchten, vor allem weil halt auch eben staatliche Akteure da eine große Rolle mitspielen. Man darf gespannt sein, wo da die Reise noch hingeht. Ja, Mensch, mit so einem kleinen Blick auf die Uhr, wir haben schon wieder eine Stunde geschafft. Es ist einfach aber auch, es macht auch Spaß. Es ist so ein bisschen zwei ältere Herren unterhalten sich und erzählen sich Geschichten. Vielleicht spiele ich im Nachgang in der Postproduction noch so ein bisschen Kaminfeuerknistern hier ein in die Folge.
Ja, das würde ja ganz passen, gut passen. Genau. Ja.
Fehlt eigentlich nur noch so ein schönes Glas Glühwein dazu, so ein schönes warmes. Und dann würde das auch sehr gut zu dieser ganzen weihnachtlichen Szene hier passen. Jetzt haben wir doch aber viele, ja, so negative Sachen auch schon wieder aufgemacht. Das ist halt leider auch so ein bisschen Teil des Jobs. Vielleicht mal so noch, um die Leute jetzt mit was Positiven in die Weihnachtszeit und in den Jahreswechsel zu entlassen. Hast du denn irgendwie noch abschließend vielleicht eine Nachricht oder eine Botschaft, die Mut macht oder die den Leuten auch ein bisschen nochmal eine Perspektive einfach aufzeigen kann?
Ja, auch wieder rausgezoomt gibt es die ja tatsächlich. Also es gibt auch eben in den letzten so größeren Studien, die so rausgekommen sind, gibt es tatsächlich auch die Botschaft, dass die Imbalance zwischen Angreifern und Verteidigern sich tatsächlich positiv für die Verteidigerseite beginnt zu verschieben. Ne? Also insofern da die Flinte ins Korn zu werfen, ist sowieso sinnlos, weil man muss ja sich immer mit beschäftigen. Ne? Nein, aber es ist halt auch nicht chancenlos. Ne? Also das ist einfach nicht der Fall. Ne? Also bloß was das Einzige, was eben nicht funktioniert, ist ignorieren. Vogelstrauß-Taktik funktioniert nicht. Ne? Aber wenn man eben die neuen Möglichkeiten, sei es KI oder eben andere Dinge, wie ich vorhin erwähnt habe, wie eben Infrastructure as Code oder wir haben Zero Trust ist hier, wir müssen ja die Buzzwörter hier irgendwie mal komplizieren. Zero Trust haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Oder du hast, glaube ich,
Zero.
Bingo. Genau. Nein, aber das sind ja gute Konzepte, wo die einfach auch werthaltig sind. Ne? Sie sind bloß eben nicht von heute auf morgen umgesetzt, das nicht, aber man kann sie ja umsetzen. Ne? Und insofern ist auch durchaus möglich, eben zu schützen. Man muss es bloß eben tun und Verzweiflung hilft ja letztendlich auch keinem weiter.
Nee, überhaupt gar nicht. Und danke dafür auf jeden Fall. Macht eure Hausaufgaben. Das ist halt ganz einfach so. Macht eure Hausaufgaben, lasst euch beraten, schlaut euch auf. Es gibt genügend Möglichkeiten überall rund ums Jahr bei den Herstellern. Es gibt die Messen, es gibt die ITSA, es gibt die Summits sowohl von der Q-Skills, es gibt den Summit auch von der Pegasus. Nutzt einfach die Möglichkeiten. Diese ganzen oder viele dieser Angebote stehen euch kostenlos zur Verfügung, genauso wie der Podcast von mir, vom Nico, vom Robert Wortmann mit Breachev. Die Sachen sind ja da. Also ihr müsst es halt bitte einfach nur tun. Und damit glaube ich, ist dann auch tatsächlich soweit erstmal alles gesagt. Und wenn es Fragen gibt, meldet euch gerne. Also sowohl bei mir als mit Sicherheit auch gerne mal beim Andreas. Ich verlinke ihn natürlich unten in den Shownotes. Den Kontakt zum Andreas könnt ihr dann auch über LinkedIn auf diesem Wege herstellen. Und ja, nicht verzweifeln und einfach dranbleiben. Und ich glaube, damit können wir tatsächlich die Leute dann in die Weihnachtszeit entlassen, oder? Andreas, was meinst du?
Ja, absolut. Ne, dann hoffen wir mal, dass es kein stumpfer Glückgeschenk geworden ist, hier unsere Folge, sondern eins, was auch gerne genommen wird. Ja, war schön bei dir.
Dankeschön. Das kann ich dir nur so zurückgeben. Und ich wünsche dir und auch deinen Kolleginnen und Kollegen eine vorfallsfreie Zeit über Weihnachten und auch eine störungsfreie Zeit. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch gerne hier in dem Podcast mal wiedersehen, weil ich glaube, wir haben uns noch etliche mehr Geschichten zu erzählen.
Das scheint so zu sein. Sehr gerne, Alexander.
Gut, in diesem Sinne, auch an euch zu Hause, habt eine gute Weihnachtszeit. Wir hören uns hier mit Folge 89 am 1. Januar wieder. Und falls ihr merkt, dass euch vielleicht das Podcast-Material ausgeht. Ich habe es eingangs gesagt, Folge 88, falls ihr noch nicht die anderen 87 Folgen gehört habt, dann hört da auch gerne mal rein. Ansonsten, wie gesagt, Cybersecurity ist Chefsache. Schöne Grüße an Nico Werner. Auch BreachFM, Robert Wortmann und seine Kollegen, hört auch da gerne mal rein. Es gibt eine Menge geiler Inhalte und da gibt es auch immer was, was man für sich selber mitnehmen kann. Nutzt die Chance, es kostet nichts. Und dann hören wir uns definitiv im Januar wieder. Andreas, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke ebenso.